Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, es gibt wahrscheinlich kaum ein Bauteil am Rennrad, das so maßgeblich über Performance, Fahrspaß und auch Sicherheit entscheidet wie der Reifen. Was aber auch bedeutet, mit der Modellwahl oder beim Luftdruck können man einiges richtig machen und manches auch falsch. Darüber wollen wir heute sprechen und in Erfahrung bringen, wie so ein Rennradreifen eigentlich aufgebaut ist, wie er genau funktioniert und wie man eben das Beste aus so einem Reifen herausholt. Mein Name ist Erik Gutblück, ich bin Redakteur beim Roadbike Magazin und ich begrüße meinen Redakteurskollegen Moritz am Mikrofon.
Hallo zusammen.
Und wir haben einen Gast heute im Studio, der von Reifen doch noch mal ein bisschen mehr versteht als wir Roadbike-Redakteure, und zwar den Schwalbe-Produktmanager Jakob Maaßen. Hallo Jakob.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, Jakob, dann starten wir doch mal direkt mit der These, die ich schon so ein bisschen in den Raum geschmissen habe, dass der Reifen der Hidden Champion am Rennrad ist und für vor allem vergleichsweise kleines Geld sehr viel Upgrade beinhaltet. Stimmst du dem so zu?
Dem würde ich schon zustimmen. Ich glaube aber, dass alle Kontaktpunkte am Rad doch nochmal deutlich wichtiger sind. Also Sattel, Lenker, vielleicht auch Lenkerband, richtige Schuhe, Pedale und so weiter. Die sollten auf jeden Fall im Fokus stehen. Aber dann wirklich das nächste Performance-Upgrade am Rad wäre meiner Meinung nach auch der Reifen. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Bauteil, was so maßgeblich dann auch das Fahrgefühl komplett ändern kann. Ja, von daher, also bist du da nicht falsch mit der These, glaube ich.
Du sagst, das Fahrgefühl ändern, wie genau? Also warum ist der Reifen da so wichtig?
Also es gibt doch deutliche Unterschiede im Fahrgefühl von verschiedenen Reifen. Also wenn man sich jetzt die identische Breite angucken würde, gibt es schon Reifen, die einfach sich sehr hart fahren. Das kann auch bestimmte Gründe haben. Und dann gibt es Modelle, die ja sich deutlich geschmeidiger anfühlen, viel mehr Vibrationen dämpfen, sich dann vielleicht auch schneller oder nicht schneller anfühlen. Aber das Fahrgefühl maßgeblich wird durch die Konstruktion des Reifens beeinflusst. Also wie nehme ich eine Vibration wahr? Und das andere ist natürlich auch ein Grip-Level. Also in den letzten Jahren hat sich extrem viel getan, was den Reifen-Grip angeht. Und jeder, der irgendwie auf Mallorca schon mal im Trainingslager war, der weiß, dass Grip wichtig ist. Da sind die Straßen in der Regel sehr, sehr glatt. Und so eine Fahrsicherheit, die spielt ja so beim Fahrgefühl auch ein bisschen mit rein, dass man sich einfach wohlfühlt. Ja, und da können Reifen, glaube ich, schon einen sehr großen Unterschied machen.
Kann man das beziffern? Also zum Beispiel jetzt beim Thema Rollwiderstand, wie viel schneller, wie viel langsamer kann mich das jeweilige Extrem bei einem Reifen machen?
Ja, also das ist eine sehr schwierige Aussage zu tätigen, jetzt wirklich als Performance-Gewinn. Also man ist das ja so gewöhnt, dass wenn man Windkanaldaten sieht, da wird dann hochgerechnet, so und so viel Sekunden spare ich mit dem und dem Bauteil auf, weiß nicht, meistens wird ja irgendwie 40 Kilometer gerechnet oder vielleicht auch andersrum gerechnet, wie viele Sekunden spare ich, wenn ich eine Stunde fahre. Das ist beim Reifen deutlich schwieriger. Die Labortests, die wir machen, finden, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, auf einer Stahltrommel statt, also auf einer komplett glatten Oberfläche. Und da ist es sehr schwierig, eine valide Aussage zu machen, wie viel diese Wattersparnis, die ich auf einer glatten Trommel messen kann und auch sehr wiederholbar messen kann, wie sich das dann transferiert auf die echte Welt sozusagen, also auf Asphalt, der ja doch deutlich gröber ist. Und von daher ist immer eine pauschale Aussage, wie viel schneller man wird, sehr schwierig. Man kann es prozentual so ein bisschen in Modelle reinrechnen. Der größte Widerstand beim Radfahren ist und bleibt immer die Aerodynamik. Selbst wenn ich ganz, ganz langsam Berg hochfahre, ist das auch immer noch so. Und der Reifen macht dann bei den restlichen Widerständen aber den größten Faktor aus. Also alle Widerstände wie das, was im Antrieb zum Beispiel stattfindet, die sind wesentlich kleiner. Auch Kugellager an den Laufrädern und so weiter. Da ist der Reifen dann doch der größte Faktor von diesen restlichen Widerständen. Und ja, prozentual kann man das irgendwie beziffern. Da ist man von dem einen zum anderen Modell schon mal ungefähr bei der Hälfte des Absolutwertes. Also man kann dann ungefähr 50% einsparen. Das ist schon viel. Wie sich das dann transferiert, das hängt dann wirklich also vom Untergrund extrem ab. Das kann man pauschal leider nicht sagen.
Jetzt sind ja schon so ein paar Begriffe gefallen. Grip wurde schon genannt, Komfort wurde schon genannt, wie sich so ein Reifen fährt, Rollwiderstand wurde schon genannt. Der Pannenschutz wäre ja noch einer, der jetzt noch nicht genannt wurde, der aber natürlich ganz extrem wichtig ist auch, weil keiner von uns will irgendwie die ganze Zeit am Straßenrand stehen und flicken. Ist es richtig, dass wenn man einen Reifen baut, gehen wir mal wirklich so in diesen technischen Teil, wie so ein Reifen aufgebaut ist, hast du ja gerade auch schon angerissen. Wenn man so einen Reifen baut, ist es richtig, dass diese Anforderungen, die wir jetzt gerade genannt haben, Rollwiderstand, Komfort, Grip, Gewicht natürlich auch eine Sache, dass die sich eigentlich so ein bisschen widersprechen und technisch entgegenlaufen und das auch das Schwierige ist beim Reifenbau?
Ja, also da muss man noch den Faktor Preis mit reinnehmen. Dann konkurriert auf jeden Fall immer irgendein Parameter mit einem anderen. Mhm. Also wenn ich jetzt die besten Materialien der Welt zur Verfügung habe und Preis keine Rolle spielt, dann kann ich schon ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket schnüren, was natürlich immer hier und da einen Abstrich machen kann. Bei den Wettkampfreifen ist der häufigste Abstrich neben dem hohen Preis häufig die Haltbarkeit. Mhm. Also die haben in der Regel sehr dünne Laufflächenstärken, was sich positiv auf den Rollwiderstand auswirkt. Aber dadurch hält der Reifen halt auch einfach nicht so lange wie ein Allrounder. Ein Mittelklasse-Reifen hat häufig etwas mehr Laufflächendicke, beziehungsweise auch die Wettkampfreifen der unterschiedlichen Hersteller unterscheiden sich in den Laufflächenstärken. Also das sind dann verschiedene Designphilosophien. Ja, es gibt auf jeden Fall immer einen Kompromiss, den man irgendwo machen muss. Weshalb es auch so viele verschiedene Reifenmodelle wahrscheinlich auch gibt. Also gerade bei uns im Portfolio, wenn ich jetzt mir nur das High-End-Modell Pro-On angucke, dann haben wir den normalen Pro-On, der eine sehr gute Laufleistung hat, aber dann auch Spezialisten wie den Pro-On TT oder den Pro-On Aero, die da mehr Abstriche machen.
Wenn du dir jetzt eine Eigenschaft aussuchen müsstest, die dein Rennradreifen auf jeden Fall haben muss, also bei mir ist es so immer so der Rollwiderstand, das ist immer so mein Nummer-1-Kriterium. Was steht bei dir ganz oben auf der Wunschliste, wenn du Reifen aufziehst?
Also ich bin ja früher auch selber Rennen gefahren und hätte damals wahrscheinlich auch das unterstrichen mit dem Rollwiderstand. Wobei, wenn man Rundstrecke fährt, die meisten, die fahren da eher griffige Modelle und auch breite Modelle. Transferiert sich der Speed einfach durch eine höhere Kurvengeschwindigkeit. Ich für mich heutzutage muss sagen, wenn ich jetzt nicht unbedingt das letzte Watt suche, weil ich eigentlich keine Rennen mehr fahre oder nur sehr selten, dann ist für mich wirklich das Fahrgefühl und auch das Grip-Niveau und natürlich auch die Haltbarkeit. Also ich bin jetzt in einer Situation, wo ich meine Reifen nicht selber bezahlen muss natürlich, aber ich denke da schon immer mit. Ich denke, so ein Reifen, auch wenn es ein Topmodell ist, der muss eine gewisse Alltagstauglichkeit dann doch haben. Der muss zuverlässig sein, guten Pannenschutz bieten. Das sind jetzt so Faktoren, die für mich persönlich wichtig sind. Es gibt natürlich auch die andere Seite, dich jetzt, Erik, einbegriffen, die nach ja, so einem sensationellen Gefühl suchen, wo der Reifen merklich schneller ist als vielleicht ein anderes Modell und dann andere Parameter vielleicht weniger wichtig sind. Ja. Aber für mich persönlich ist es vor allen Dingen Grip. Ich fahre gerne schnell bergab und
okay.
Da hilft das.
Ja. Wenn wir den Reifen technisch nochmal angucken, was macht den eigentlich aus? Wie ist der aufgebaut? Also jetzt auch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt haben, was, wenn man Reifen entwickelt, wenn man den baut, was gehört da eigentlich dazu alles?
Ja, ich glaube, da gehört viel mehr dazu, als die meisten so von außen sehen können. Das meiste ist einfach unter dem Gummi versteckt. Man zieht den dann auf und fühlt vielleicht auch, dass irgendwie da mehr Material ist und da weniger. Aber das ist schon, ist vor allen Dingen jetzt schwierig, ohne visuelle Unterstützung das zu beschreiben. Aber ich werde mein Bestes geben. Also das, was alle ja wahrnehmen, wenn sie von oben auf ihren montierten Reifen gucken, ist der Laufstreifen. Der wird gesondert extrudiert. Wir haben übrigens ein super schönes Produktionsvideo bei uns auf dem YouTube-Kanal von Schwalbe. Da kann man das dann, glaube ich, besser verstehen, worüber ich jetzt spreche. Aber genau, ich versuche mal Komponente für Komponente durchzugehen. Also wir haben den Laufstreifen. Dieser Laufstreifen ist der Gummi, der dann Haftung oder Kontakt mit dem Boden haben wird am Ende. Der kann aus verschiedenen Gummimischungen bestehen, also zum Beispiel einer härteren Gummimischung in der Mitte und dann einer softeren an der Seite, um dann eben, wenn ich mich in die Kurve lehne, mehr Grip zu generieren. Das würde man dann Dual Compound nennen. Mhm. So nennen das die meisten Hersteller eigentlich. Dann direkt da mit drin oder direkt darunter können verschiedene Pannenschutzmaterialien liegen. Also bei Rennradreifen ist es in der Regel eine Art Gewebe. Werden die unterschiedlichsten Begriffe durch den Raum geschmissen. Vectran, wir nennen es V-Guard oder manche werben mit Kevlar. Aber irgendeine Art von gewebtem Material ist es in der Regel. Es kann aber auch einfach nochmal eine extra Gummischicht sein. Also Gummi hilft auch sehr gut gegen Pannenschutz, aber dann wird es einfach schwerer. Also günstige Modelle haben oft einfach ein bisschen mehr Gummi unter der Lauffläche als Schutz und die High-End-Modelle normalerweise irgendeine Art von Gewebe. Das ist erstmal so die Deckschicht. Darunter verbirgt sich dann die Karkasse und die geht halt wirklich über die gesamte Länge des Reifens, also nicht nur unter dem Laufstreifen ist die, sondern die ist quasi die Unterkonstruktion des Reifens.
Quasi das Gerüst, was einmal rundum geht.
Genau. Die Karkasse ist in der Regel gemacht aus Nylon, also Polyamid. Und diese ist auch vor dem Prozess, wo alles zusammenkommt, ist die auch schon mit Gummi beschichtet. Das heißt, diese Karkasse hat auch schon eine Gummibeschichtung. Die kann auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Also die kann zum Beispiel so gemacht sein, dass sie die Fäden dichter beisammen hält, was dann gut für einen Pannenschutz ist. Die kann aber auch so optimiert sein, dass der Rollwiderstand besser wird. Also weil einfach die Konstruktion an sich flexibler arbeiten kann. Mhm. Also auch da gehen dann schon wieder verschiedene Komponenten rein. Also man hat nicht nur das Gerüst, sondern auch die Beschichtung des Gerüsts kann einen Unterschied machen. Auch noch wichtig für einen Tubeless-Reifen, diese Beschichtung dieser Karkasse muss besonders dicht sein. Und da werden dann auch verschiedene Compounds, so nennt man das, also verschiedene Gummimischungen benutzt. Mhm. Ja, und dann mit das Wichtigste, was dann außen liegt und das, was den Reifen dann auf der Felge hält, ist der Wulstkern. Also wenn man den Reifen so in die Hand nimmt und fast außen mal dran, da ist der so besonders dick. Und das ist quasi der Ring, der den Reifen auf der Felge hält. Der ist bei einem Rennradreifen in der Regel aus einem faltbaren Material. Das sind auch unterschiedlichste Materialien, die Hersteller verwenden. Das ist meistens auch Betriebsgeheimnis. Oder bei einem Drahtreifen ist es halt, wie der Name schon sagt, ein Stahlkern, also Draht. Mhm. Und da baut sich dann alles so auf. Was bei Tubeless-Reifen auch noch dazukommen kann, ist irgendeine Schicht von Gewebe dann nochmal im Inneren des Reifens. Das machen aber die meisten Hersteller mittlerweile nicht mehr. Also das hat man in den Anfängen von Tubeless gemacht, dass man da noch eine Butylschicht, also im Prinzip das Material, woraus ein Schlauch gemacht ist, nochmal auf die Innenseite des Reifens angebracht hat, um den halt luftdicht zu machen. Der hat halt nur die Funktion, um den luftdicht zu machen. Mittlerweile ist das nicht mehr so verbreitet. Das sind so die Kernkomponenten.
Wie halten diese Komponenten zusammen? Also wird dann die Gummimischung, die Gummischicht, der Laufstreifen, wird es auf die Karkasse geklebt? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass da nicht der Reifen in alle Einzelteile zerfällt?
Ja, es gibt eigentlich zwei Grundarten. Einmal dieses Kleben, was du gerade beschrieben hast, das würde ich dann im Anschluss erklären. Und das andere wäre die standardmäßige Vulkanisation, also Vulkanisationsprozess. Im Prinzip redet man eigentlich erst von Gummi, sobald der Reifen durch die Vulkanisation gegangen ist, davor ist es eigentlich streng genommen kein Gummi. Mhm. Alle Komponenten, also auch der Wulstkern, die Karkasse, alles, was nicht per se eh schon aus dem weichen Material gemacht ist, muss halt erstmal mit dieser Gummibeschichtung, muss erstmal beschichtet werden, Gummi. Das passiert in sogenannten Kalandrierungsprozessen. Also wenn ich so ein Pannenschutzgewebe nehme, dann muss dieser Pannenschutzgürtel auch gummiert werden, kalandriert werden, der richtige Begriff. Das sind so riesige Maschinen, die im Prinzip aussehen wie so Papierwalzen. Das haben viele vielleicht schon mal gesehen aus irgendeinem, weiß ich nicht, Sendung mit der Maus-Video oder so. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Und dann wird alles auf einer Building Machine, also auf einer Aufbautrommel zusammengeführt, verhochzeitet. Und dann habe ich den Green Tire. Also dann ist da an dem Reifen eigentlich noch kein Profil erkennbar zum Beispiel, sondern es sind einfach nur diese ganzen Gewebematerialien richtig zusammengesetzt, aber der Reifen hat auch noch keine Form. Und dann geht es zu dem Vulkanisationsprozess. Dieser Green Tire wird eingespannt in eine Form und unter der Zuführung von Hitze vulkanisiert. Was bei der Vulkanisationsprozess, was da passiert ist, dass die Kohlenstoffatome sich mit Schwefelatomen verbinden, Ketten bilden und dann entsteht das Gummi. Also das ist ja, die Vulkanisation, die halt vor Ewigkeiten erfunden wurde. Und danach hat man dann den fertigen Reifen, der dann auch eigentlich erst seine fertigen Eigenschaften erhält. Das zweite Prozedere ist, das, was du auch benannt hast, das benutzen wir nicht, also zumindest nicht bei unseren Standardreifen. Das sind Reifen, wo dann erstmal der Laufstreifen einzeln vulkanisiert wird, damit er halt seine Fahreigenschaften erhält. Grip ist da ein ganz großer Wert oder auch Haltbarkeit und so weiter. Also so ein Green Tire, der wäre überhaupt nicht fahrbar. Einfach damit der Laufstreifen halt seine Gummieigenschaften erhält, wird er erstmal einzeln vulkanisiert und dann wird er auf eine Karkasse aufgeklebt. Mhm. Diese Karkasse kann dann zum Beispiel auch aus anderen Materialien sein, die nicht hitzebeständig ist. Also unsere Karkassen müssen immer hitzebeständig sein, deswegen Nylon. Aber wenn ich jetzt Baumwolle verwenden würde in einer Vulkanisation, würde die Baumwolle kaputt gehen. Mhm. Und das ist dann halt, also das verwenden andere Hersteller teilweise, teilweise auch nicht. Genau, aber wir sind spezialisiert auf diesen Vulkanisationsprozess.
Aber das ist ja, wenn ich das zusammenfasse nochmal, eine unfassbare Vielzahl an Variablen und Stellschrauben, an denen ich als Reifenentwickler drehen kann. Also ich kann bei der Gummimischung, vielleicht gehen wir da nachher auch nochmal gesondert drauf ein, weil ich das ganz spannend finde, was da eigentlich alles drin ist. Aber du hast ja gesagt, ich kann bei der Gummimischung schon dieses Dual Compound, das können schon zwei Sachen sein. Die Zusammensetzung der Gummimischung kann ich ja wahrscheinlich an ganz vielen Stellschrauben beeinflussen. Wie genau ich die Karkasse mache, wie genau ich die Pannenschutzeinlage mache, wie genau ich dann den Wulstkern mache und wie genau ich dieses ganze Konstrukt dann zusammenbringe, also den Produktionsprozess selbst. Ist das auch der Grund, also warum es so viele verschiedene Reifen gibt? Weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, halt eben etwas in eine andere Richtung zu geben. Da, ich gebe dem ein bisschen mehr Pannenschutz dazu oder den mache ich jetzt ein bisschen schneller oder den mache ich jetzt zum, ich weiß nicht, Ganzjahresreifen zum Beispiel. Also ist das auch ein Grund, warum es so viele Reifen gibt?
Ist bestimmt ein Grund, warum, also es ist halt ein Riesenspielfeld. Mhm. Das ist richtig. Also man kann sich da auf jeden Fall austoben. Die Schwierigkeit als Produktmanager besteht dann darin, wirklich die Komponenten so zusammenzubringen, dass es auch Sinn macht für den Käufer. Also wir können mit Sicherheit auch noch schnellere Reifen bauen, aber die machen eigentlich für den Konsumenten keinen Sinn, weil sie zum Beispiel nur 400 Kilometer halten würden. Das wäre auch nicht besonders nachhaltig, solche Produkte irgendwie zu produzieren, zu verkaufen. Auch wenn vielleicht der eine oder andere sagen würde, ja, cool, will ich unbedingt haben. Ja, und zum Beispiel für Sponsoring machen wir solche Sachen teilweise. Also wenn es jetzt darum geht, die Ironman World Championships zu gewinnen, dann gibt es auch mal einen Custom-Reifen für den einen oder anderen Athleten, der dann eben genau solche Reifen bekommt, die wahnsinnig schnell sind. Ja, aber eigentlich das, was man aus diesen Entwicklungen lernt, das fließt normalerweise zurück in die Standardproduktion und dann auch irgendwann beim Konsumenten. Also wir sind da mittlerweile auf so einem extrem hohen Niveau, dass zwar noch Produktvielfalt nötig ist, um bestimmte Bereiche abzudecken, also sei es jetzt einen besonders guten Trainingsreifen oder halt einen Wettkampfreifen, aber man muss jetzt innerhalb von den Wettkampfreifen nicht mehr so extrem unterscheiden, zum Glück. Mhm. Also, ja. Aber jeder Hersteller hat halt auch einfach seine eigene Philosophie. Mhm. Das kann man auch sagen. Also wir sind vielleicht eher eine Marke, die mehr auf Haltbarkeit, Pannenschutz, Zuverlässigkeit, solche Attribute, irgendwie vielleicht auch wegen unserer Herkunft vom Schwalbe Marathon, für besonders wichtig hält. Und andere gehen da vielleicht einen Weg und sagen, okay, der Reifen muss vielleicht auch gar nicht so lange halten. Machen da einen Kompromiss. Also das ist immer so, ich glaube, jede Firma unterscheidet sich das so ein bisschen.
Du hast vorhin so Gewebe, Nylon angesprochen und Gewebedichte. Da gibt es ja auch das Kürzel TPI und da stehen dann verschiedene Zahlen dahinter. Kannst du da erklären, was das bedeutet und was dann auch die unterschiedlichen Zahlen bedeuten?
Ja, also die TPI oder EPI, das heißt einmal Threads per Inch, also Fäden auf einem Inch, oder EPI sind Ends per Inch, im Prinzip die gleiche Bezeichnung. Also es geht darum, wie viele Fäden liegen auf einem Inch, im Prinzip die Fadendichte. Mhm. Das ist ein weiteres Spielfeld oder Stellschraube, wo man sich austoben kann, wo man die Eigenschaften von einem Reifen extrem mit beeinflussen kann. Ein Schwalbereifen hat immer mindestens 50 TPI oder EPI. Das heißt 50 Fäden auf einem Inch. Und dann benutzen wir noch verschiedene weitere Materialien, aber nach außen kommuniziert auf jeden Fall noch die 67 EPI-Karkasse und die 127 EPI-Karkasse. Andere Hersteller machen das auch. Die runden dann auf oder ab, reden dann von 50, 70, 100 oder 120, wie auch immer. Und erstmal sagt das nur, wie dicht liegen die Fäden beieinander. Wenn die Fäden dichter beieinander liegen, also die Zahl höher ist, also sagen wir mal 120, dann muss auch der individuelle Faden dünner sein. Dadurch ist er flexibler, aber halt auch anfälliger, also zum Beispiel für einen Schnitt oder für einen Durchschlag. Also das Material ist dann fragiler. Genau, das heißt, so ein dünner Faden, der wirkt sich positiv aus auf die Geschmeidigkeit, auf die Geschwindigkeit, aber negativ auf den Pannenschutz zum Beispiel. Und dann ist es halt eine Kunst zu sagen oder auch einfach einen guten Kompromiss zu finden, wo setze ich welches Material ein, um welche Produktkategorie geht es. Aber wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, innerhalb von einem Reifen verschiedene EPI-Zahlen zu verwenden. Das ist auch nochmal was Besonderes. Und so dann halt, ja, nochmal Quäntchen rausholen zu können.
Also verstehe ich das richtig, dass zum Beispiel die Seitenwand enger gewebt ist als die Lauffläche? Also nur um mal losgelöst, ob das jetzt so ist, aber dass ich an verschiedenen Stellen des Reifens unterschiedliche Fadendichte machen kann.
Ja, jetzt nicht innerhalb von einer Lage, da können wir das nicht variieren. Das wäre nicht möglich, aber man kann zum Beispiel, wenn man jetzt von drei Karkassenlagen erstmal standardmäßig ausgeht, kann man schon sagen, die eine ist so und die andere ist so. Das kann man schon machen. Und dann geht's halt auch nochmal in die Details, wie eine Karkasse wirklich am Ende gebaut werden muss, damit sie auch funktioniert. Ja, bei uns sieht man das eigentlich recht eindrücklich an. Wir sind 2019 mit der Super Race Karkasse gestartet. Das Thema haben wir so breit getreten, das findet man auch im Internet, dass man versteht, was ich meine mit unterschiedlichen Lagen. Also da sind dann auch so Zeichnungen zu finden. Da kann man das sehen. Andere Hersteller benutzen die gleiche Konstruktion mittlerweile auch, sodass man das auch woanders bekommt, wenn man möchte. Ja.
Das heißt, niedriger TPI oder EPI bedeutet tendenziell besserer Pannenschutz. Wo kommt der Pannenschutz sonst noch her? Oder ist das schon das, wenn ich jetzt meinen Reifen kaufen will und ich will, dass der unbedingt weil ich damit zur Arbeit fahre oder vielleicht auch nur einfach nur ein bisschen Spaß haben will, einfach nur Fahrrad fahren will, suche ich mir einfach den mit der niedrigsten TPI-Zahl und muss mir keine Sorgen machen oder steckt da noch mehr dahinter?
Nee, das ist ein guter Punkt. Gut, dass du nochmal nachfragst. Das wäre tatsächlich nicht korrekt. Und zwar ist es so, die individuellen Fäden sind dann zwar breiter und widerstandsfähiger, aber die Lücken dazwischen sind auch größer. Also es ist ja grobmaschiger, das gesamte, also im besten Fall liegen die Fäden perfekt aneinandergereiht. Aber da sind ja immer kleine Lücken zwischen. Und dazwischen kann ja auch was stechen. Das heißt, für den Durchschlagsschutz, also wenn ich jetzt volle Pulle gegen eine Bordsteinkante fahre, dann ist eine niedrige EPI-Zahl in der Regel besser. Aber für eine Nadel, die ich jetzt da durchsteche, ist eine niedrige EPI-Zahl schon wieder schlechter als eine hohe Dichte. Das heißt, wenn ich jetzt über eine Glasscherbe fahre, die jetzt ja irgendwas dazwischen bedeutet, also keine Nadel ist, sondern ja, so was Breitflächiges, dann macht ein Kompromiss immer Sinn. Also deswegen haben wir auch diese Mindestanzahl von 50 EPI, was darunter verwenden wir nicht. Und das wird auch in der Regel, also es gibt das, aber nicht, sag ich mal, von renommierten Marken, sondern das sind in der Regel so Billigreifen, die haben dann so 27 EPI zum Beispiel. Und dadurch, dass der individuelle Faden dann auch so dick ist, wird das Produkt auch am Ende so schwer. Also Gewicht fällt dann auch noch damit rein. Aber halt auch quasi die Lücken zwischen den einzelnen Fäden werden größer und dann habe ich halt eine hohe Durchstichwahrscheinlichkeit. Das ist immer ein bisschen tricky.
Ja, ich überlege jetzt gerade was am Rennrad, aber ich meine, gut, ein Dorn kann ich mir einfahren, eine Glasscherbe kann ich mir einfahren, Schlaglöcher gibt es auch. Also ich versuche gerade jetzt irgendwie zu überlegen, wenn man Rennradreifen gegen meinetwegen einen Gravel oder einen Alltags-Stadtradreifen, was da jetzt besser wäre, kann man wahrscheinlich so gar nicht pauschal beantworten.
Das kann man nicht pauschal beantworten. Was man halt wissen muss, wir verwenden ja extra nochmal Gewebe als Pannenschutzeinlage. Und das unterscheidet sich zur Karkasse in dem Sinne, dass die Karkasse an sich nicht gewebt ist, sondern die Fäden liegen einfach nur nebeneinander. Und dazwischen kann natürlich schnell was rutschen. Bei einem Gewebe, was halt richtig miteinander verzahnt ist, geht es halt nicht so einfach. Und deswegen immer noch diese zusätzlichen Pannenschutzeinlagen unter der Lauffläche, wo es halt auch am wahrscheinlichsten ist, dass da mal eine Glasscherbe oder was Spitzes hinkommt.
Hat die Pannenschutzeinlage oder viel Pannenschutz, sage ich mal, auch dann wiederum Auswirkungen an anderer Stelle? Also kann ein sehr schnell rollender Reifen nie richtig pannensicher sein? Oder kann man das auch so pauschal nicht sagen?
Ja, es gibt sehr, sehr gute Pannenschutzmaterialien, die auch für leichte Reifen gut funktionieren. Allerdings wird das nie so bombproof sein wie jetzt ein Schwalbe Marathon Plus Reifen mit 5 mm Kautschuk-Einlage, wo halt einfach eine Reißnadel gar nicht erst durchgestochen werden kann. Nur der Reifen wiegt halt ein Kilo. Im Vergleich zu 250 bis 300 Gramm. Das will man am Rennrad in der Regel nicht fahren. Wir bieten so ein Produkt an, für die, die es unbedingt machen wollen. Aber ja, man kann schon sagen, es gibt halt unterschiedliche Pannenschutzkategorien für bestimmt unterschiedliche Pannenschutzbedürfnisse. Also ein Rennradfahrer wird immer wollen, dass der Reifen auch leicht ist, dass er auch schnell rollt. Wobei es nicht per se heißt, dass so eine Kautschuk-Einlage jetzt unbedingt den Reifen langsam macht. Also das muss sich gar nicht negativ auf den Rollwiderstand auswirken. Ja, aber er wird einfach sehr schwer.
Ich würde einmal gerne noch tatsächlich auf diese Gummimischung zurückkommen, die ich ja eben da schon mal ins Spiel gebracht habe. Was ist da alles drin? Also was sind wirklich die Materialien, die da drin sind? Und ich habe vor meinem geistigen Auge immer so den Miraculix, der da irgendwie so die verschiedenen Ingredienzien zusammen mixt. Und so ist das tatsächlich auch so das Geheimnis von jeder Marke, wie so die eigene Gummimischung zustande kommt?
Ja, also das ist definitiv Betriebsgeheimnis, aber die Grundbausteine kann ich trotzdem erklären. Wir starten immer mit dem Naturkautschuk. Der wird wirklich ja in Regenwäldern per Hand gezapft, kann man sagen. Also diese Bäume stehen nicht auf Plantagen, sondern die sind wild ja, im Urwald verteilt, bleiben da auch stehen und schützen somit auch das Ökosystem. Da gewinnen wir unseren Naturkautschuk her. Der wird mehrfach verarbeitet, aber im Prinzip ist das immer so die Ausgangsbasis. Dann gibt es verschiedene synthetische Kautschukarten. Man kann sagen, umso mehr wir in den High-End-Bereich gehen, umso mehr Synthetikanteil wird in so einem Reifen enthalten sein. Natürlich ist es wünschenswert, möglichst viel nachwachsenden Rohstoff zu benutzen, also eben diesen Naturkautschuk. Das ist erstmal so, ja, Kautschuk-Grund, der Grundgehalt von so einem Reifen. Und für eine Gummimischung kommen dann verschiedene weitere Stoffe hinzu. Am wichtigsten ist im Prinzip der Kohlenstoff, Carbon Black oder auch Ruß, könnte man es auch einfach nennen. Der gibt dem Reifen in der Regel seine Haltbarkeit am Ende durch die Vulkanisation. Grip-Eigenschaften hat auch in der Regel, ja, Einfluss auf den Rollwiderstand, wie viel ich davon verwende oder weglasse, wie auch immer. Und ist im Prinzip als Füllstoff zu bezeichnen. Den zweiten Füllstoff, den es dann noch gibt, ist Silika. Silika erzeugt besonders wenig Reibung in dem Reifen, isoliert gut und ist deswegen besonders positiv für Rollwiderstände. Und dann braucht man verschiedene Aktivatoren, also weitere Chemikalien, um dann zum Beispiel später den Vulkanisationsprozess in Gang zu kriegen. Das heißt, da muss irgendwie Schwefel rein und so weiter. Also das wird dann sehr schnell komplex. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Komponenten jetzt für so eine Rennradgummimischung da reingehen. Aber es sind schon einige. Also ich weiß nur, dass die Liste, also wir haben eine sehr lange Liste, um unsere Gummimischung halt nachhaltiger zu machen, aber auch sicherer in der Produktion. Also um da alle X-Rated-Stoffe, also möglicherweise schädlichen Stoffe zu eliminieren. Und die Liste ist halt ewig lang. Also da haben wir über die letzten 10 Jahre hunderte Chemikalien angepasst, ersetzt durch bessere Alternativen. Und die Liste ist extrem lang.
Das klingt für mich so ein bisschen, als ob ihr, wenn ihr einen Reifen entwickelt, dass ihr diese verschiedenen Bausteine und Stellschrauben, die ihr habt, dass ihr die eben ja zusammensetzt, um für den Einsatzzweck, für den der Reifen gedacht ist, ihn eben optimieren zu können. Aber entwickeln sich auch diese Einzelbausteine weiter? Also gibt es da auch neue Methoden, neue Werkstoffe, die jetzt in den letzten Jahren hinzugekommen sind, die dann eben auch Produkte besser machen? Oder ist es wirklich immer diese verschiedene Abmischung der bestehenden Substanzen, Erkenntnisse, Methoden?
Ja, also um das auf die Gummimischung oder die Compound-Entwicklung zu beziehen, die ist einfach fortlaufend. Also die geht immer weiter. Da sind immer Kollegen, Kolleginnen beschäftigt, die das einfach fortlaufend weiterführen. Ein Punkt ist zum Beispiel die Nachhaltigkeit, also um einfach die Produkte immer besser zu machen. Aber natürlich auch, wenn wir jetzt vorgeben, wir brauchen noch schnellere Gummimischungen oder Downhill Mountainbike Sport ist auch so eine Spezialkategorie, wo halt extrem softe, super dämpfende Gummimischungen gebraucht werden, die trotzdem haltbar sind. Und da gibt es immer neue Aufgaben, die wir dann quasi dem Labor stellen. Und das ist einfach fortlaufend. Also da gibt es keinen Halt oder Entwicklungsstopp, sondern zu einem gewissen Zeitpunkt für ein neues Produkt wird dann entschieden, okay, ich kann jetzt auf die oder die Komponente zurückgreifen. Und da entwickeln sich quasi so Standardbausteine für so eine Reifenentwicklung, die sich dann aber über die Jahre auch verbessern. Also das ist eigentlich ziemlich cool. Und bei den Materialien wird auch eigentlich immer weiter nach anderen Materialien oder einfach besseren Zulieferern danach gesucht. Also es gibt vielleicht Zulieferer, die das in einer besonders hohen Qualität hinbekommen, so ein Gewebe, oder ja, irgendwas Neues haben, da gibt's immer die verschiedensten Sachen. Also wir gucken uns das tatsächlich so auf Forschungslevel mit an. Also wir gucken, was ist da gerade so in der Entwicklung und kontaktieren dann vielleicht auch schon mal ein Institut, die sich gerade damit beschäftigen, um dann von vornherein mit dabei zu sein, was so Materialentwicklung angeht. wir führen da selber kein Entwicklungslabor, sondern kaufen die Materialien zu und verifizieren und testen die dann unter unseren Bedingungen, ob die für uns geeignet sind oder nicht.
Wir haben ja jetzt gerade in der aktuellen Roadbike, die jetzt am Kiosk liegt, einen Reifentest mit verschiedenen Preisklassen. Weil das ist natürlich auch für viele Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, ist das natürlich eine wichtige Frage. Ein Reifen ist ein Verschleißteil, muss ich austauschen, kostet Geld, muss ich immer den teuersten nehmen, kann es auch ein günstiger sein. Wir haben in der aktuellen Ausgabe eben verschiedene Preislasten getestet. Da könnt ihr mal reinschauen und sehen, wie stark die sich dann eben auch in der Performance, in der Leistung eben dann auch unterscheiden. An dich, Jakob, mal als Experten die Frage, wo kommen diese Preisunterschiede eigentlich her? Also warum ist der eine Reifen für 25 Euro im Handel und der andere Topreifen für 75? Wie kommt das zustande?
Ja, also das eine ist definitiv die Materialien. Also wie teuer kaufe ich schon so ein extrem spezielles Gewebematerial ein? Oder auch beim Wulstkern, das ist so eine ganz kostspielige Sache. Wenn ich jetzt so einen Tubeless-Reifen bauen möchte, dann kaufe ich ein sehr, sehr teures Wulstkernmaterial, was vielleicht dann auch noch besonders schwierig ist, mit Gummi zu benetzen. Dann sind wir nämlich beim nächsten Kostenpunkt. Das wäre nicht nur das Material, sondern Kostenpunkt 2 ist, wie lange brauchen wir in der Produktion, um einen Reifen zu fertigen? Das kann extrem variieren. Also von dem einen Modell schaffen wir an einer Aufbauanlage vielleicht, ich schmeiß jetzt mal in den Raum, 30 Reifen. Also alle 2 Minuten kommt da ein Reifen raus. Und bei einem anderen brauchen wir halt 5 Minuten pro Reifen oder so. Also das gibt's auch, also dass da extreme Unterschiede zustande kommen, weil man vielleicht viel genauer noch arbeiten muss oder viel mehr Komponenten reingehen oder schon die angesprochene zweigeteilte Karkasse, die dann aus 2 verschiedenen Karkassenmaterialien besteht. Da muss ja nicht nur der Arbeiter länger dran bauen, sondern es müssen ja auch mehr Materialien vorab bereitgestellt werden. Das heißt, es sind mehr Mitarbeiter damit beschäftigt, Materialien zusammenzustellen, bevor überhaupt der Bauprozess losgeht. Das dritte sind dann auch sowas wie Entwicklungskosten. Also wenn wir jetzt besonders lange an Dingen forschen, besonders lange brauchen, um eine neue Technologie einzuführen, dann steckt in den Entwicklungskosten halt unsere Zeit drin. Aber zum Beispiel auch die Entwicklung von neuen Verarbeitungsmöglichkeiten. Also für diese angesprochene Super Race Konstruktion mussten wir zum Beispiel unseren gesamten Maschinenpark umbauen. Und das sind halt hunderte Maschinen, die um- oder neu gebaut wurden und wo wir extrem viel Geld in die Hand genommen haben. Und wenn das erstmal nur ein paar Produkte betrifft, die dann so gebaut werden können, sind die natürlich teurer. Also das ist ja irgendwo klar. Und irgendwann hat man dann vielleicht diese Produkte, also die Entwicklungskosten amortisiert und kann dann auch diese Features im mittleren Preisgefüge oder vielleicht sogar ganz unten im untersten Preisgefüge anbieten. Aber im Prinzip ist das halt so, dass immer wenn ich jetzt in den Windkanal gehe mit einem ganz neuen Modell, das wirkt sich natürlich auch auf den Endpreis aus. Das ist klar.
Du hast vorhin das Stichwort Reifen, Flanke und Baumwolle versus Nylon angesprochen. Wo sind da die Unterschiede bei den Reifenflanken oder was ist besser für was geeignet? Kannst du da noch ein bisschen Einblick geben?
Ja, also wie gesagt, wir sind ja Verfechter von den normalen Nylon-Karkassen. Also das ist auch das, was wahrscheinlich 90% oder noch viel mehr an Fahrradreifen ausmacht. Aber wahrscheinlich ist es deutlich mehr. Bei den Rennradreifen sind es wahrscheinlich 95% Nylon und dann 5% Baumwolle. Baumwolle kann Vorteile haben, was den Rollwiderstand angeht, ist aber in der Regel sehr anfällig. Ist einfach sehr, sehr schnittanfällig. Genau. Sehr, sehr schnittanfällig, sehr, sehr durchschlagsanfällig. Und hat halt sehr spezifischen Einsatzzweck. Ja. Wir denken, und das betrifft auch Hersteller, die beides machen. Also es gibt auch Hersteller, die können Baumwolle und vulkanisierte Reifen produzieren. Wir denken, dass es auch schnelle Reifen gibt, die nicht mit Baumwolle produziert werden müssen. Mhm. Also das zeigen auch andere Hersteller, dass das geht. Ja. Aber im Prinzip ist es eine sehr traditionelle Bauweise, die noch so ein bisschen diesem Schlauchreifenbau nachkommt. Schlauchreifen produzieren wir gar nicht mehr. Immer mehr Hersteller gehen auch davon weg, weil einfach die Tubeless-Technologie die bessere ist. Und da hat Baumwolle dann auch wieder Nachteile in der Lufthaltigkeit. Es sind viel schwerer abzudichten. Mhm. Ja, und das ist, also es hat irgendwo seine Berechtigung, aber es ist einfach ein sehr, sehr spezieller Einsatzzweck.
Mhm. Ich habe mal eine harte Stammtischfrage und gesundes Halbwissen. Ich habe mal gehört, dass farbige Seitenflanken schlechter sind quasi für die Gesamtperformance eines Reifens als einfarbige Reifen. Also das einfarbige Reifen, weil das irgendwie aus einem Guss ist oder irgendwie so von der Performance her besser sind. Ist das eine völlige schwachsinnige und abwegige Latrinenparole oder ist da tatsächlich was dran?
Schöne Wörter, die du da benutzt. Da ist definitiv nicht viel dran. Das kann ich ja ehrlicherweise sagen, weil ich habe ja schon erklärt, die Karkasse an sich wird ja auch beschichtet, bevor sie in den Bau geht. Und da kommt halt auch genau der Farbunterschied her. Oder meistens zumindest. Nämlich der Standardreifen, der wird einfach schwarz beschichtet. Also hat dann halt eine bestimmte Gummimischung, die sich aber eh schon von der Laufflächengummimischung unterscheidet, das hatte ich ja schon erwähnt. Und dann einer mit einer hellen Flanke, der wird entweder eingefärbt, also mit einem eingefärbten Gummi beschichtet oder mit einem transparenten Gummi beschichtet. Mhm. Und natürlich sind das andere Gummimischungen und offensichtlich fehlt denen der Ruß, den ich eben auch schon erwähnt habe, als wichtige Komponente. Aber in der Regel haben diese Gummimischungen einen nicht messbaren Unterschied auf die Performance des Reifens. Mhm. Also es kann leichte Unterschiede im Rollwiderstand geben, aber die sind so verschwindend gering, dass wir uns schwer tun, die mit unseren hochpräzisen Methoden zu messen. Mhm. Tendenziell würde ich sagen, gibt es da keinen Unterschied. Also es gibt keinen Unterschied, den man messen könnte.
Ja, das ist ja schon mal gut.
Es gibt einen Unterschied in den Komponenten, aber es gibt keinen Unterschied, den man messen könnte. So, das ist meine Antwort.
Aber das ist gut, weil das Auge fährt ja auch mit und es ist gut zu hören, dass wenn man halt die farbige Flanke nimmt, die ja meistens einfach auch ein Stück weit geiler ausschaut, dass man da dass man sich das nicht mit irgendwas erkaufen muss, mit irgendwelchen Abstrichen.
Mhm. Genau, also offensichtlich ist die Gummimischung eine andere. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie gut das andere Hersteller im Griff haben, aber ich würde annehmen, dass sie das genauso machen wie wir und dann gibt es da keine Unterschiede.
Stichwort Abstriche machen. Also wir haben ja jetzt schon, oder du hast eigentlich für mich zumindest ganz gut erklärt, warum es eben diesen All-in-One-Reifen noch nicht so wirklich gibt, der eben super schnell ist, super pannensicher, super Grip.
Und gleichzeitig nichts kostet.
Nichts kostet und geil aussieht. glaubst du, es wird ihn aber irgendwann geben oder ist das so eine Utopie, der man sich zwar annähern kann, aber die man nie erreichen wird?
Ich würde behaupten, für die allermeisten gibt es schon sehr erschwingliche, sehr, sehr gute Produkte. Also das wäre so meine Antwort. Ich glaube, der High-End-Bereich, der wird immer teuer bleiben. Aber es gibt definitiv Produkte, die sehr viele, sehr gute Technologien aus den letzten Jahren schon vereinen. Zum Beispiel diese Silikamischung, die angesprochenen. Also das haben wir zum Beispiel bis in den günstigsten Lugano 2-Reifen. Und die verspricht einen sehr guten Grip, sehr guten Rollwiderstand. Bei dem Produkt würde man jetzt beim Pannenschutz zum Beispiel Abstriche machen. Aber man hat da schon ein sehr, sehr hohes Grundlevel auf jeden Fall. Mhm. Nur ich glaube, im High-End-Bereich tut sich auch sehr, sehr viel und tendenziell habe ich eher das Gefühl, dass die Reifen immer teurer werden, was so das obere Ende angeht. Mhm. Und gleichzeitig beobachte ich aber auch, dass es so im Preisbereich jetzt UVP, so 40, 50 Euro, auch wirklich richtig, richtig gute Optionen gibt. Und die Sachen findet man dann ja online wirklich auch teilweise zu Ramschpreisen, vor allen Dingen momentan leider, muss man aus Herstellersicht sagen. Aber ja, da kann man schon sehr, sehr günstig irgendwie so einen Verschleißartikel wie einen Reifen auch nachkaufen.
Gehen wir mal weg. Das war jetzt sehr technisch alles. Ich finde das aber total faszinierend, weil jetzt finde ich schon sehr deutlich geworden ist, wie hochkomplex das Produkt Reifen eigentlich ist. Gleichzeitig ist ja aber auch die Sache, für manchen ist es jetzt vielleicht nicht so interessant. Gehen wir mal in so einen konkreteren, gehen wir mal in diesen Anwendungsbereich. Jetzt werden Reifen immer breiter in letzter Zeit. Warum ist das besser? Warum ist das so? Und gibt es deiner Meinung nach gerade im Rennradbereich so ein Optimum, über das man jetzt auch nicht mehr hinausgehen sollte? Also weil als ich angefangen habe, waren es glaube ich sogar 20 mm, dann 23, das ist 25, ist auch noch nicht so lange her. Der neue Standard ist 28, aber am Endurance Bike ja zum Beispiel auch 32 eher. Ist 32 zum Beispiel jetzt auch so das Ende der Fahnenstange oder fahren wir in 5 Jahren alle mit 35 mm Straßenreifen?
Ja, ist eine gute Frage und ich habe da keine konkrete Antwort drauf. Also ein Hersteller hat diese Woche ein Rennrad mit 40 mm Reifenfreiheit gezeigt und das gibt es zum Beispiel von Trek schon länger, so 38 mm wohl, dann echt die Grenzen zum Gravelbike schon extrem verschwimmen. Ja, also ich sehe ja nur die Verschiebung in den Verkaufszahlen von sehr schmalen Größen jetzt auch zu eher 28, 30 mm und ich glaube, dass das auch irgendwie ein gesundes Mittelmaß ist. Also ich bin auch noch Rennen gefahren auf 22 mm Schlauchreifen mit aufgepumpt mit 8 Bar oder 9 und muss schon sagen, also mit 28 mm und deutlich weniger Druck macht das schon viel mehr Spaß zu fahren. Ich wohne im Bergischen Land und da sind die Straßen in der Regel nicht so gut. Und da macht es auch einfach Sinn, vielleicht dann eher auf einen 30er oder 32er Reifen zu gehen, wenn das Rad das hergibt und man jetzt vielleicht eher so trainingsmäßig unterwegs ist und nicht aufs letzte Gramm guckt. Denn breite Reifen sind auf jeden Fall auch schwerer. Und ich sehe schon den Trend, dass die meisten Radhersteller wahrscheinlich in den nächsten 3-4 Jahren eher auf so eine Größe wie 35 mm Reifenfreiheit gehen und das Rad dann so standardmäßig mit 28, 30, 32 ausstatten werden. Selbst bei den, nicht nur bei den Endurance-Bikes, sondern auch bei den schnelleren Rädern. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Wo das Optimum für einen persönlich liegt, das muss jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, war letztes Jahr mal im Emsland, da fahren irgendwie alle nur noch oder fahren alle immer noch 25 mm und natürlich keine Scheibenbremsen, sondern Felgenbremsen, weil die brauchen es da auch einfach nicht. Ist komplett flach, gute Straßen. Wenn ich jetzt im hügeligen Gelände wohnen würde, dann würde ich ja auch von einem breiteren Reifen profitieren, weil er einfach mehr Grip hat. Und ich fahre ja dann auch, wenn ich viel bergauf fahre, fahre ich auch viel bergab. Das macht auch Spaß. Wenn er dann nicht zu schwer wird, der Reifen, dann macht er auch beim Bergauffahren noch Spaß. Also da bin ich mit so einem 30 mm Reifen eigentlich ganz gut bedient. Und die Felgen sind ja mittlerweile auch so optimiert, dass sie noch eine gute Aerodynamik bieten bei diesen Breiten. Das war ja früher eher das Problem, dass man so schmal gefahren ist, damit man halt wenig Stirnfläche hat. Durch diese bauchigen neuen Felgen ist es halt so, dass das Gesamtsystem eigentlich aerodynamisch keine Nachteile hat. Und dann ist die Felge halt eh sehr breit, bietet eine hohe Steifigkeit und so weiter. Da kommt man halt in die weiteren Vorteile rein. Und wenn man eine moderne Felge fährt, sollte man auch eine moderne Reifenbreite fahren. Also irgendwas ab 28. Das sieht man ja bei den Profis, dass es einfach schmaler auch einfach keinen Sinn mehr ergibt. Das ist so. Aber es ist eine sehr individuelle Frage am Ende. Leider. Nicht pauschal zu beantworten.
Was sind so die häufigsten Fehler, die du bei anderen beobachtest, wenn du irgendwie, weiß ich, in deinem Verein oder mit deinen Kumpels unterwegs bist, und wie reagierst du, wenn du einen Fehler offenkundig ausmachst als Reifenexperte und kannst du dich dann beherrschen, da nicht den mahnenden Zeigefinger zu heben?
Also ich achte eigentlich nicht so auf die Fehler. Ich meine, Fehler sind ja vielleicht auch einfach erstmal individuell zu betrachten. Das, was ich für falsch halte, muss ja nicht unbedingt falsch sein. Aber beim Thema Sicherheit, da gucke ich immer hin. Also wenn ich jemanden sehe, der, ich weiß nicht, einen Tube-Type-Reifen auf einer Hookless-Felge fährt, dann spreche ich den vielleicht schon mal an. Also wir haben wir haben über Schwalbe auch jetzt die letzten Jahre viele Group Rides veranstaltet. Und da herrscht teilweise echt große Unkenntnis über das, was, also über das Material, was selber gefahren wird. Wenn ich dann sehe, okay, da will jemand eine Hookless-Felge mit einem Tube-Type-Reifen, also mit einem Reifen ausstatten, der eigentlich nur für Schläuche oder mit Schlauchgebrauch gedacht ist, dann ist das einfach gefährlich oder irgendwie sowas. Viel zu hoher Reifendruck ist irgendwie sowas, was ich eigentlich immer sehe. Also die meisten pumpen halt das drauf, was als Maximum auf dem Reifen steht. Das ist aber halt wirklich nur ein Sicherheitsmaximum und das darf aber nicht überschritten werden. Das ist aber keinesfalls der ideale Reifendruck. Also ideale Reifendruck ist dann abhängig vor allen Dingen vom Untergrund. Aber umso gröber der Asphalt in deiner Region, umso niedriger sollte der Reifendruck auf jeden Fall sein, um einfach diese Vibrationen besser zu schlucken. Und das ist dann am Ende sogar auch schneller im Rollwiderstand. Das sind vielleicht so Themen, da geht man drauf ein, je nachdem, wie viel Lust man hat, sich dann auch persönlich mit den Leuten darüber zu unterhalten in der Freizeit. Aber ja, das ist so, ich glaube, falscher Reifendruck wäre wahrscheinlich so das Häufigste, was man sieht, wenn die Frage ist, was wäre das, wäre der häufigste Fehler.
Wie finde ich da den richtigen?
Es gibt tatsächlich Online-Tools, wo man alle möglichen Parameter eintippen kann. Also der richtige Reifendruck hängt nicht nur von der Reifenbreite ab, sondern auch von der Innenmaulweite der Felge. Also das ist quasi der Abstand zwischen den beiden Flanken der Felge. Und der ist in den letzten Jahren auch dramatisch gewachsen. Also wenn ich vor 10 Jahren noch ein Laufrad gekauft habe, dann hatte diese Felge meistens 15 Millimeter als diese Abstandsbreite zwischen den Wulstkernen am Ende. Und heute ist es halt oft irgendwie 23, manchmal sogar 25 Millimeter. Also fast 1 Zentimeter mehr. Mhm. Das ist halt, macht einen super dramatischen Unterschied auf das Gesamtvolumen des Reifens und somit auch auf, macht es einen riesen Einfluss auf den Druck. Also viele können sich gar nicht vorstellen, 30er Reifen mit 3,7 Bar zu fahren. Mhm. Bei einer sehr breiten Felge ist das aber zum Beispiel der richtige Reifendruck für sehr viele Fahrer. Und viele haben im Kopf so, ja, nee, da muss ja mal mindestens 6 Bar rein. Das ist dann aber fast das Doppelte von dem, was halt ideal wäre. Also es gibt so Online-Kalkulatoren, da kann man alle möglichen Parameter mit eingeben. Was ist das für eine Karkasse? Wie breit ist meine Felge? Fahre ich tubeless? Fahre ich was auch immer? Und dann kriegt man da eigentlich einen ganz guten Anhaltswert ausgespuckt. Und dann muss man leider selber auch ein bisschen rumexperimentieren. Von dem Wert vielleicht mal hochgehen, ein bisschen runtergehen. Und dann für sich so das Optimum rausfinden, weil halt auch einfach die Asphaltbedingungen in der Regel so unterschiedlich sind, dass man das nicht pauschal durch so einen Online-Rechner ganz genau kalkulieren kann, aber man kriegt zumindest einen guten Anhaltspunkt.
Ich war jetzt die Tage sehr erstaunt. Wir sprechen jetzt ja gerade 4 Tage nach Paris-Roubaix, Mathieu van der Poel überlegen gewonnen und dann tauchten Videos auf, wie der Mechaniker morgens seinen Reifen befüllt hat. Es waren 32 mm Reifen und die Anzeige blieb bei 3,46 Bar stehen. Also das ist ja schon sicherlich ein Spezialfall Paris-Roubaix, aber das zeigt mal, wie wenig da teilweise nur reingefüllt wird. Also ich komme auch noch aus einer Zeit, wo 8 Bar, besser eigentlich 9 Bar gefahren wurden, weil rollt ja schneller, ist ja härter. Das finde ich schon beeindruckend. Ich bin jetzt auch kürzlich eine Zeit lang auch einen 30er Reifen gefahren und habe den halt mit 4 Bar befüllt und das rollt auf der Straße einfach super und schluckt aber dann eben doch so diese kleinen Unebenheiten, Schlaglöcher, die man doch immer mal wieder hat, einfach weg. Und da ist man schon erstaunt, wenn ich so mein Ich von vor 10 Jahren gefragt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich einen Vogel selber gezeigt, so breite Reifen mit so wenig Luftdruck zu fahren.
Ja, das ist schon krass, das genannte Beispiel mit Mathieu van der Poel. Da war ich zum Beispiel eher überrascht, dass es doch so viel ist.
Okay.
Aber es liegt auch daran, ich glaube, der hat diese, ich habe das nicht im Kopf, aber diese Shimano-Felge, die er fährt, die ist auch relativ schmal, also im Vergleich zu anderen Modellen. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich doch ein sehr passender Luftdruck sein. Unsere Athletinnen von Canyon SRAM, die sind 35 mm Reifen gefahren auf einer sehr breiten Felge und die waren auf jeden Fall noch deutlich drunter. Die sind aber auch viel leichter als ein Mathieu van der Poel. Mhm. Das ist natürlich auch, also das Gesamtgewicht fällt da natürlich auch mit rein. Und Paris-Roubaix ist dann nochmal so ein ganz extremes Beispiel, weil gröber könnte ein Asphalt nicht sein.
Man sagen. Asphalt in Anführungszeichen.
Genau. Ja. Und da ist es dann wirklich so, dass im Idealfall sich nur noch der Reifen verformt und quasi der Fahrer dann in der Theorie über das Pflaster hinweg schwebt. Also so einen dicken Reifen haben wir noch nicht gebaut, dass das gehen könnte. Aber man will im Prinzip ja eine Federung zu dem Untergrund einbauen, damit nicht immer der gesamte Fahrer angehoben wird. Also quasi die Energie, die eigentlich nach vorne gehen sollte, die Bewegungsenergie, in Höhenenergie vernichtet wird. Das ist ja so die Theorie dahinter, weshalb man eigentlich extrem geringe Drücke bei Paris-Roubaix fährt. Eigentlich so einen geringen Druck, dass es sehr häufig zu Durchschlägen kommt. Und da muss man dann halt auch unbedingt tubeless fahren, damit man da nicht mit Defekt am Straßenrand steht. Ja.
Was kann oder muss ich tun zur Pflege der Reifen, um auch selber quasi, was kann ich selbst dazu beitragen, dass mein Reifen lange hält, möglichst lange?
Ja, verschiedene Dinge. Also erstmal angefangen bei der Gummimischung. Der tut es nicht besonders gut, wenn man das Rad in der prallen Sonne lagert. Also die Gummimischung an sich wird dann rissig, verliert so ein bisschen die Eigenschaften, ist immer noch sicher zu fahren und die Risse sind in der Regel nur optischer Natur. Aber wenn man das vermeiden möchte, dann stellt man sein Rad halt nach Gebrauch einfach in Schatten. Ist jetzt nicht so, dass wenn man irgendwie regelmäßig 8 Stunden in der Sonne fährt, dass dann der Reifen anfängt, diese Cracking-Phänomene zu bekommen. Aber das kann schon die Langlebigkeit von so einer Gummimischung verbessern. Dunkel und trocken abgelagert halten diese Reifen halt ewig. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und das zweite ist Thema Pannenschutz. Also man kann schon ab und zu, gerade im Winter, mal sich den Reifen genauer angucken. Also das Rad putzen, den Reifen genauer angucken. Und dann Fremdkörper, die sich halt unweigerlich in der Lauffläche einarbeiten, dann einfach mit einer kleinen Stecknadel wieder rausholen. Also Luft ablassen aus dem Reifen ein bisschen und dann einfach diese Fremdkörper da rauspulen. Die Gummimischung werden immer ein bisschen, sagen wir so kleine Steine oder sogar auch Glassplitter sammeln. Und man kann sich sehr viel Ärger ersparen, wenn man einfach mal ab und zu danach guckt. Manchmal macht man ja vielleicht auch sein Rad ein bisschen besser sauber, dann ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, so weiß ich nicht, alle 1000 Kilometer da mal auf den Reifen zu gucken und diese Fremdkörper zu entfernen, weil die würden sich halt mit der Zeit einfach durcharbeiten durch die Karkasse und dann gibt es halt irgendwann den Durchstich.
Ansonsten wahrscheinlich auch der richtige Luftdruck ist wahrscheinlich auch die Frage. Also wenn ich jetzt kontinuierlich immer, oder ich behaupte es mal nicht so, sondern ich formuliere das als Frage, wenn wir jetzt halt eben nicht sagen, ich mache ein bisschen weniger Luftdruck sein, sondern ich baller das immer voll bis 9, hat das Auswirkungen auf die Haltbarkeit, auf die Laufleistung des Reifens oder das Gegenteil, wenn ich extrem geringen Luftdruck fahre, ist das kontraproduktiv?
Ja, also es gibt zwei Faktoren, die richtig sind. Pauschal kann man sagen, hoher Druck ist jetzt erstmal nicht schädlich, sondern eher niedriger Druck. Und da hätte ich jetzt mal allen Rennradfahrern unterstellt, dass sie ihren Reifen vernünftig aufpumpen, bevor sie losfahren. Die meisten sind ja daran interessiert, irgendwie einen geringen Rollwiderstand zu haben. Also die meisten pumpen ja eher zu viel rein als zu wenig. Das ist aber ein Thema zum Beispiel bei Alltagsrädern, die irgendwie fast nie bepumpt werden und teilweise mit unter einem Bar durch die Gegend juckeln. Unser Marathonreifen, das ist unser Kernprodukt, der hat eine spezielle Karkassenbeschichtung, die eben genau dieses Cracking verhindert. Weil das ist immer wieder Reklamationsgrund, obwohl es halt wirklich eine optische Natur ist. Aber wenn dann die Risse sich an der Seitenwand bilden, weil man mit viel zu geringem Luftdruck gefahren ist, dann wird das schon bemängelt. Und der Reifen muss das halt aushalten. Sportive Reifen haben das nicht, haben aber auch das Phänomen nicht so sehr. Aber zu hoher Reifendruck kann tatsächlich dazu führen, dass der Reifen schneller verschleißt. Und zwar liegt dann halt einfach nur ein sehr spitzer Teil des Reifens auf, sozusagen. Also er ist ja dann sehr spitz auch aufgepumpt, wenn er sehr hart aufgepumpt ist. Und der die Kontaktfläche mit dem Boden ist halt einfach geringer. Und dadurch verteilt sich dann der Druck nicht mehr unbedingt so gut. Und der Reifen fährt sich einfach schneller ab, kann man sagen.
Hätte ich jetzt genau andersrum erwartet. Bin ich jetzt gerade ab. Also macht total Sinn, wie du es erklärst, aber.
Also wir haben das Phänomen, also wenn es mal Reklamationen wegen Laufleistung gibt beim Rennrad, ist es eigentlich immer alpiner Raum, immer sehr schwere Fahrer und immer ein extrem hoher Luftdruck, wo einfach drei sehr ungünstige Kombinationen aufeinander kommen. Also hohes Gewicht ist natürlich, also Laufleistung ist unweigerlich dann vermindert. Das ist einfach so. Ich selber habe jetzt selber fast 100 Kilo und kann sagen, die Produkte halten, aber man kann einfach nicht die gleiche Laufleistung erwarten wie für einen 60-Kilo-Fahrer. Das ist so. Das ist Physik. Das andere ist dann, wenn ich sehr viel damit auch noch bergauf fahre und im Wiegetritt mit sehr hohem Druck. Und dann raspel ich mir halt quasi den Reifen hinten runter, weil er immer ein bisschen Schlupf hat, weil ich im Wiegetritt fahre. Und dann auch noch bergauf entwickelt sich halt so ein bisschen Schlupf und dann geht das ruckzuck, dass ich mir den Reifen runterfahre.
Wäre dann so ein Hack, wenn man mehr Laufleistung aus seinem Reifen rausholen will, dass man so nach, ich sage jetzt einfach mal 2000 Kilometern mal den Vorder- und den Hinterreifen tauscht?
Ja, das kann man machen. Machen ja auch viele. Mhm. Ich würde auch sagen, immer korrekten Luftdruck fahren. Also nicht zu viel Luftdruck bringt auch viel. Und gerade wenn man ein schwererer Fahrer ist, dann doch eher einen breiteren Reifen wählen, wenn es denn geht im Fahrrad. Mhm. Dann ist das mit der Laufleistung auch überhaupt kein Thema.
Wie entsorge ich denn so einen Reifen, wenn er dann unweigerlich doch mal irgendwann die Hufe hebt, auf gut Deutsch gesagt? Kann er einfach in den Hausmüll oder wie bringe ich den zum Wertstoffhof? Wie werde ich den am besten wieder los?
Ja, also Reifen sind per se erstmal nicht im Haushaltsmüll eigentlich zu entsorgen. Das hängt so ein bisschen vom Bundesland zu Bundesland auch wieder ab, wie die Regularien sind, aber ist auf jeden Fall nicht gut, den im Haushaltsmüll zu entsorgen. Wertstoffhof wäre schon ein bisschen besser, wobei es wenige Wertstoffhöfe gibt, die Reifen wirklich annehmen und dann ist es oft eigentlich nur Autoreifen. Da können die noch mehr mitmachen, als jetzt mit Fahrradreifen. Wir selber bieten jetzt seit fast 2 Jahren ein Reifenrecycling-System an. Wir hatten vorher ein ähnliches System schon für Schläuche, das gibt es auch immer noch. Also Butylschläuche sind sehr einfach zu recyceln, weil sie halt nur aus einem Material bestehen, plus den Ventilschaft, aber alles andere kann ich halt als, das ist halt eine Monokomponente, also eine Komponente, kann ich halt sehr, sehr gut recyceln und auch alle unsere Schwalbeschläuche enthalten 20% recycelten Anteil von eben diesem Recycling-System. Ja, wir haben es jetzt vor 2 Jahren geschafft, ein echtes Recycling-System anzubieten. Das wäre die optimale Lösung, also zu einem dieser Händler zu gehen, die unsere Boxen da stehen haben, wo diese Reifen drin gesammelt werden. Und dann wird der Reifen in einem Pyrolyseverfahren echt recycelt. Also wir kriegen da wieder den angesprochenen Ruß raus. Wir nennen das dann Recovered Carbon Black. Der geht auch wirklich wieder in neue Produkte. Momentan nur in den Marathon, aber in Zukunft auch in mehr Produkte natürlich. Und gewinnen verschiedene Prozessöle daraus. Da werden wieder andere Plastikmaterialien rausgemacht. Marken wie Mercedes, VD und so weiter, die kaufen solche Materialien. Und das ist im Prinzip die sauberste Lösung, um jeden Fahrradreifen zu entsorgen.
Bringe ich den dann zum Händler oder schicke ich den per Post zu euch oder wie läuft das?
Nee, bitte nicht per Post schicken, das wäre auch nicht nachhaltig. Es gibt ein Händlernetz mittlerweile, also über 1000 Händler allein in Deutschland, die dieses System anbieten. Die sammeln die in einer Box, die zunächst geklappt bei denen angeliefert wird, dann wird die aufgeklappt sozusagen, dann sammeln die da bis zu 200 Reifen drin und dann geht das direkt zu unserem Partner, der dann diesen Recycling-Prozess macht. Mhm. Und die Händler findet man bei uns auf der Website. Also man kann googeln Schwalbe Recycling. Und wir nehmen auch Fremdhersteller an. Also ist jetzt nicht limitiert auf unsere Reifen. Ja, und da findet man dann die Händler in so einer Suchmaske. Mhm. Einfach in unserer Händler-Suchmaske. Da kann man dann auswählen, sucht man jetzt noch Schlauchrecycling oder auch speziell Reifenrecycling. Reifenrecycling sind ein paar weniger, aber es sind schon sehr, sehr viele Händler und es werden auch von Tag zu Tag eigentlich mehr. Also wir bewerben das sehr intensiv. Ist jetzt nichts, was wir machen, weil wir damit irgendwie Geld verdienen können, aber es ist was, was wir machen, weil wir denken, dass es ja die richtige Lösung ist. Wir hatten vor ein paar Jahren auch schon mal so Lösung, dass wir so Werkstattmatten da draus gemacht haben, aber dann wurde uns ja mal vorgerechnet, was wir da eigentlich CO2-mäßig verursachen und das macht halt keinen Sinn. Deswegen haben wir damit aufgehört und dann nach dieser echten Lösung gesucht und sind jetzt sehr, sehr froh und auch sehr, sehr stolz, dass wir als einziger Fahrradreifenhersteller sowas anbieten. Mhm. Aber ich hoffe mal, dass andere da auch nachziehen und sich da genauso bemühen, das ja alles sauber entsorgen zu können auch.
Mhm. Ja, spannendes Thema. Vielschichtiges Thema.
Also da tut sich ja auch wirklich permanent immer wieder was. Also allein wenn man sich jetzt die Entwicklung von Tubeless-Reifen auch anschaut, so in den letzten Jahren, dass es auch im Rennrad immer mehr kommt, dass es dann eben auch bei den Schläuchen, ihr habt ja auch mit dem Aerotan vor 2-3 Jahren dann einen Leichtbauschlauch rausgebracht.
Genau. Ja, der ist nicht mehr aus Gummi, sondern aus einem Plastik sozusagen. Mhm. Plastisch verformbare Material. Das ist natürlich auch sehr spannend. Also Tubeless ist beim Rennrad auf jeden Fall ein Thema. Aber halt auch diese Alternativen dazu, also diese TPU-Schläuche, definitiv mit dem Aerotan-Schlauch. Und dann, ich meine, das nächste Forschungsfeld, wo die meisten jetzt schon dabei sein sollten. Also wir sind es auf jeden Fall, ist der Nachhaltigkeitsaspekt. Mhm. Und das ist dann so ja das nächste Spannende, was, denke ich, auch ja, einfach unvermeidbar ist, dass man sich da weiterentwickelt.
Mhm. Dann fassen wir doch mal zusammen. Es geht also quasi mit den Reifen immer weiter. Das Rad dreht sich, um in dem Bild mal zu bleiben. Und es lohnt sich auch, verschiedene Modelle auszuprobieren und auch mal mit Breite oder Luftdruck rumzuspielen, um für sich selber letztlich das Ideal-Setup zu finden, weil es eben pauschal nicht dir irgendein Rechner oder irgendein Experte nennen kann, sondern dass man da einfach viel, viel ausprobieren kann, sollte und dann auch das Richtige für sich findet.
Ja, und wir sind ja auch tatsächlich bei unseren Reifentests immer wieder erstaunt, wenn wir an einem Tag, es gibt ja verschiedene Testmethoden, die wir im Verlauf von so einem Test anwenden, aber eine ist auch immer, dass wir an einem Tag alle Reifen, die wir in einem Test haben, hintereinander fahren auf identischen Laufrädern mit identischer Runde, die wir dann fahren, mit identischem Luftdruck. Und da bin ich einfach jedes Mal aufs Neue wirklich erstaunt, wie ein und dieselbe Runde sich dann anders anfühlt. Also wie stark wirklich dieser Reifen doch auch Auswirkungen hat. Wir sind mit dem Fahrgefühl eingestiegen. Jetzt enden wir so ein bisschen auch mit dem Fahrgefühl. Also wirklich der Reifen da ganz entscheidend. Und wie du gesagt hast gerade, Erik, also gerne mal rumexperimentieren, weil es ist ja unterm Strich, natürlich, wir hatten auch den Preisfaktor, ein High-End-Reifen ist sehr teuer. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Stellschrauben am Rad, wo man mal irgendwie, experimentiert man nicht ebenso mit einem Laufradsatz, weil das ist halt deutlich teurer oder mit einer komplett anderen Gruppe oder sowas. Aber ein Reifen als Verschleißteil muss sowieso irgendwann mal ersetzt werden und einfach mal auch was anderes ausprobieren, weil es wirklich einen signifikanten Einfluss hat. Das war mein Wort vom Sonntag.
Ja, sehr schön. Hast du gut zusammengefasst. Ja.
Ja. Möchtest du da noch was ergänzen, Jakob? Oder unterschreibst du das, so wie Moritz es gesagt hat?
Ich würde das jetzt einfach mal unterschreiben. Ich habe so viel Redezeit gehabt in diesem Podcast. Bin auch sehr dankbar für. Ich referiere gerne auch über technische Details und das artet manchmal auch aus. Deswegen würde ich sagen, so das Schlusswort von Moritz war schon super. Okay. Dabei kann man es belassen.
Ja, dann ziehen wir doch einen Strich drunter. Jakob, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da viele interessante Einblicke gegeben hast, wie sich das bei den Reifen so darstellt in der Entwicklung, in der Forschung, in der Anwendung, was man da eben machen kann. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer da einiges gelernt haben und sich jetzt vielleicht auch ja animiert fühlen, da doch mal sich ein bisschen mit der Materie auseinanderzusetzen, falls ihr es noch nicht tut. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis auch auf unseren Test in der aktuellen Ausgabe, die ihr am Kiosk findet. Das ist die Ausgabe 6 2024. Dort haben wir insgesamt 19 Reifen mit Schlauch getestet aus drei verschiedenen Preisklassen. Und wir werden auch in einer der kommenden Ausgaben nochmal einen Tubeless-Test nachschieben, wo wir dann spezielle schlauchlose Modelle eben getestet haben. Ihr könnt uns auch auf Social Media folgen, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Reifen, wenn ihr Anregungen habt, was wir sonst mal testen könnten, sei es Reifen, sei es irgendwelches andere Zubehör, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast@roadbike.de.
Auch mit Themenvorschlägen oder Gästen, die wir mal einladen sollen.
Genau. Ja. Vielen Dank, Jakob, nochmal und alles Gute. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder dabei, wenn es eine neue Folge von Faszination Rennrad gibt, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.